Servus, mein Name ist Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Und nein, Sie sind nicht im falschen Podcast, Sie sind genau im richtigen Podcast. Bei Beate Vosbach, bei ihrer Edition Vosbach, bei der wunderbaren Buchmentorin und bei meiner lieben Freundin, die ich seit Jahren kennen darf und die ich sehr, sehr gerne jeden Tag fast mitverfolge in den sozialen Medien und auch deren Bücher ich praktisch alle lesen durfte. Liebe Beate Vosbach, es ist mir eine Ehre, heute das Schiff zu übernehmen, sozusagen das Kommando kurzfristig an mich zu reißen und dich heute zu transportieren und mal ein bisschen vielleicht vorzustellen und über dein neues Buch zu sprechen. Grüß dich.
Ja, grüß dich, Andreas. Ganz herzlichen Dank, dass du heute meine Rolle übernimmst und ich freue mich sehr darüber, dass du Gastmoderator heute bist und bin gespannt. Wir beide haben ja schon mehrere Interviews gemacht für deinen Blog und freue mich jetzt sehr, dass wir das hier für meinen heute machen.
Sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin ja einer, der sich wirklich dafür verantwortlich zeigen darf, dass ich dich damals motiviert hatte, eins deiner erfolgreichsten Projekte, die Miracle Morning Bücher tatsächlich auch, dich zu trauen, da mal anzufragen, wie das denn wäre mit Lizenzen und so, ja.
Ja, also, da werden wir sicher nochmal ein extra Interview zu machen.
Sehr, sehr gerne, ja.
Das ist eines der großartigsten Projekte, ja. Drei Bücher und zwei sind noch in der Pipeline sozusagen und das machen wir gerne dann in einem nächsten Interview dann auch. Ne?
Sehr gerne. Und jetzt sind wir, also ja, in den letzten paar Monaten oder bald sind wir beim einem Jahr, in einer speziellen Situation, sage ich mal so. Und deshalb, das war für dich einer der Anlässe, dich jetzt einem neuen Buchprojekt zu widmen, in dem du einerseits deine Gedanken über Krisen und den Umgang mit Krisen geäußert hast und auf der anderen Seite aber auch, wie das mit Gelassenheit zu meistern ist und vor allen Dingen, wie auch das Leben mit Gelassenheit zu meistern ist. Und wenn da einer was drüber sagen kann, dann eindeutig du, weil eins unserer Interviews bei mir bei Lernen der Zukunft war ja, wie man trotz Krise ein richtig glückliches und erfolgreiches Leben trotzdem noch hinkriegt. Ja. Und ähnlich so habe ich auch dein Buch erlebt, dein aktuelles. Immer dachte, da könnte man drunter schreiben, so als Untertitel, und trotzdem ein glückliches Leben oder trotzdem geht Glück immer noch, ja? Weil du auch manches, ich war auch einiges einstecken müssen im Leben und du eben auch und du hast dann deine neue Liebe im Leben gefunden und da werden wir heute auch noch drauf eingehen. Aber als erstes die Frage, warum jetzt und warum dieses Buch?
Ja, das hat also einen historischen Hintergrund, sage ich mal, weil mein erstes selbst publiziertes Buch, damals noch bei Books on Demand, hieß Leben ist mehr, Lebenskunst lernen beim Älterwerden. Und es gibt da so ein schönes Liedchen von Rolf Zuckowski, dem bekannten Kinderliedermacher, der ein paar Jahre älter ist als ich. Dieses Leben ist mehr als Hetzen und Jagen. Und es war damals ein Lied für Erwachsene, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und dieses Buch habe ich zum 65. Geburtstag meines Doktorvaters geschrieben, an diesem Lied entlang sozusagen. Und da gab es also auch schon Abschied vom Stress und gelassen älter werden und Ausruhen mit Gelassenheit, vom Wert der Langsamkeit, Ja sagen zum Glücklichsein, gesund aus eigener Kraft. Alle diese Themen, die heute meine Themen sind, waren da schon erwähnt. Aber mich betraf ja das Älterwerden damals nicht, als ich das geschrieben hatte, weil ich war ja erst 56 und ich hatte das geschrieben aufgrund der Erfahrungen mit meinem Mann, der 14,5 Jahre älter war als ich und was ich bei meiner Mutter beobachtet hatte und natürlich bei all meinen Freunden und Bekannten. Aber ich selber fühlte mich also damals nicht unbedingt zu den Älteren gehörig. Habe sehr viel Ältere kennengelernt und durch dieses Buch, das ich zum 65. Geburtstag meines Doktorvaters eben gemacht hatte und das lief jahrelang und war halt, wie gesagt, bei Books on Demand. Ich habe ja jetzt seit fast 10 Jahren einen eigenen Verlag und ich hatte irgendwie letztes Jahr schon das Gefühl, ich würde gerne diesen Text nochmal der Öffentlichkeit zugänglich machen, weil eigentlich fand ich das alles ganz gut und die interessante Frage für mich war eigentlich, wie sehe ich heute diese Themen? Weil ich bin jetzt inzwischen 12 Jahre älter wie sehe ich das denn heute mit dem Leben ist mehr? Naja, und die Zeit verging und ich hatte schon die Lizenzen wieder, weil da zwei Gedichte vorkommen, eben das Lied von dem Rolf Zuckowski und das Stufen von Hermann Hesse. Mein Lieblingsgedicht habe ich schon seit letztes Jahr gehabt. Und immer habe ich den Aufhänger nicht gefunden für dieses Sammelwerk sozusagen. Ein Teil vor 12 Jahren, ein Teil neu. Bis zu meinem Geburtstag, das war ein historisches Datum, der 20. Mai 2020. Also mitten in der Krise und in der Corona-Krise. Und mein Doktorvater rief morgens schon direkt an und sang mir ein Ständchen am Telefon. Das hat er all die vielen Jahre noch nie gemacht. Und da war ich schon ganz gerührt. Und das Tolle ist, er sagte dann, ja, sagt er, also das muss er jetzt noch 32 Mal machen. Und dann soll mal der liebe Gott gucken, was er denn mit ihm noch vorhat. Und da war ich so gerührt, weil ich, also 32 Mal bezieht sich darauf, dass ich ja immer sage, ich will glücklich und gesund 100 werden. Aber dieser Mann ist im Juli 77 geworden und erzählt mir dann an meinem Geburtstag, er will das noch 32 Mal machen. Das fand ich so fantastisch und an dem Morgen habe ich dann eben beschlossen, ich mache dieses Buch und er kriegt das wieder zum Geburtstag, nämlich zum 77. Geburtstag. Und das war dann der Aufhänger für mich und ich habe auch direkt an meinem Geburtstag angefangen zu schreiben und ja, da ist mir sehr vieles in den Sinn gekommen, eben auch über die Gelassenheit, die ich erlebt habe früher, weil ich habe gedacht, ja, ich bin jetzt 68. 68er kennst du, ich weiß nicht, du bist sehr jung, ob du die noch kennst, aber das waren früher so die Revoluzzer. Und das waren gar nicht meine Jahrgänge, weil ich habe erst 1971 Abitur gemacht und die 68er, das waren schon so die davor, die Gesellschaft verändern wollten. Und ich war ganz brav an so einem neusprachlichen Mädchengymnasium in einer kleinen Stadt am Niederrhein und war aber auch immer schon so ein bisschen gegen alles und wollte die Schule gern verändern, aber das war bei uns nicht mit Demonstrationen und so. Und ja, mein Schulleiter, der vor 3 Jahren erst mit fast 95, also kurz nach seinem 95. Geburtstag gestorben ist, zu ihm hatte ich auch noch Kontakt bis wenige Wochen vor seinem 95. Geburtstag. An den habe ich mich dann erinnert, an meinem Geburtstag, ne, mit den 68ern. Als ich Abitur machte, also 1971, waren wir so ein bisschen revolutionär natürlich, ne? Also das war die erste Abiturfeier, wo wir nicht in schwarzen Kostümen aufgetreten sind. Also ich war immer dabei, weil ich ja im Orchester Geige gespielt habe. Und es wurde immer die Kantate, heute tut sich auf das Tor musiziert. Aber als ich Abitur machte nicht, da haben wir zum ersten Mal die Abiturfeier in Form eines Sektfrühstücks gemacht. Und wir Schülerinnen, wir waren, als war ja dann halt im Sommer, wir waren alle in Sommerkleidern, damals war Midi-Mode modern, also so halblang praktisch. Und das habe ich mich erinnert. Und
ist da noch Fotos?
Es kann sein, dass es noch Fotos gibt, ja. Aber
die man jetzt beispielsweise einblenden könnte im Video. Nee,
habe ich bestimmt nicht. Ich habe also bei meinem letzten Umzug, also von Fehmarn nach Bamberg, habe ich tatsächlich ganze Fotoalben entsorgt.
Also könnten wir jetzt einen Aufruf machen an Hörerinnen und Hörer zu Hause. Ja. Solltet ihr zufällig Zugang haben zu irgendwelchen Fotos, die Beate Forsbachs Klasse betreffen?
Ich habe also einfach die Fotos weggeworfen, die Fotoalben, aus Zeiten, wo ich mich nicht so toll gefühlt habe. Also vor allem die, wo ich so 14, 15 war. Also Abitur weiß ich nicht, ne? Jedenfalls war das schon interessant, dass ich... Ich wollte dann auf der Geige was spielen, also von Schostakowitsch. Das ist also ein ja russischer, recht unterhaltsamer Komponist, so kleine Stücke für Geige und Klavier. Das wurde uns verboten von den Musiklehrern, das sei Unterhaltungsmusik. Das ging ja nun mal gar nicht auf so einer Abiturfeier. Und das war das eine, was mir eingefallen ist. Also es gab dann keine Musik. Wir waren dann sehr konsequent. Wir waren 4 Klassen, Mädchen und 80 Schülerinnen und wir haben gesagt, gut, da gibt es eben keine Musik. Und das zweite, aber gravierendere war eigentlich, dass ich hatte einen jungen, sehr, sehr veränderungsfreudigen Deutschlehrer, also das war so ein 68er eher. Und wir hatten als Thema in der Abiturarbeit, schreiben Sie eine Rede für die Abiturabschlussfeier und verarbeiten Sie die Erinnerungen an die Erfahrung Ihrer Schulzeit. Das habe ich natürlich gemacht. Und 3 andere mit mir. Und das Folge war dann, ich war gut in Deutsch, die Rede, der Aufsatz wurde mit 2 beurteilt, aber die Lehrerkonferenz tagte und beschloss, ich dürfe diese Rede nicht halten. Und die anderen 3 Schülerinnen, die das auch geschrieben hatten zu diesem Thema, die haben so brav, wir danken euch, liebe Lehrer und Eltern und so weiter, die hätten die halten dürfen, haben das aber aus Solidarität nicht getan. Und sogar war es also diese Abiturfeier auch ohne Rede. Und mein Doktorvater, dieser, den ich eben sehr schätze bis heute, eben den Dr. Rainer Winkel, der hat sich für diese Rede interessiert, die ich damals gehalten habe. und hat die in seiner pädagogischen Zeitschrift abgedruckt, als ich in einem Jahr, als ich dann promovierte. Und ich habe das in meinem Buch vom Zauber des Neubeginns, da kannst du diese Rede auch nachlesen, zumindest Auszüge daraus. Also wir haben sie noch nachträglich veröffentlicht. Ne? Ja, das habe ich mich an alles erinnert. Und dieser Schulleiter, der Dr. Heider, der nahm das alles ganz gelassen. Bei uns war viel Krach an der Schule unter den Lehrern natürlich. Ich wurde von der Musiklehrerin halt auch ein bisschen bekämpft, weil ich vieles anders machte. Und man ging dann immer zu ihm hin und dann hat er sich alles, was dann so konfliktmäßig sich anhörte, hat er gesagt, ja, er wird sich drum kümmern, schrieb sich so einen kleinen Zettel und steckte sich den hier in die Tasche seines immer gepflegten hellgrauen Anzuges. Und das fand ich so stark, ne? Also jetzt nachträglich gewesen. Damals natürlich nicht so, ne? Man war aber immer beruhigt und wusste, der kümmert sich darum. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum er 95 geworden ist. Mhm. Er ist dann auch, unsere Schule ist dann umgewandelt worden in eine Gesamtschule. Und genau in dem Jahr, ich war dann da Lehrerin an der Schule nachher und in dem Jahr, als er pensioniert wurde, dann ist er weggezogen aus dem Ort und hat sich mit 63 schon pensionieren lassen, weil er gesagt hat, mit 63 kann man sich ohne Angabe von Gründen, kann man in den Ruhestand gehen, weil er wollte, dass ich miterleben, wie sein Gymnasium jetzt da in einer Gesamtschule umgewandelt wurde, ist dann, naja, sag ich mal, so 50 Kilometer weitergezogen in eine Stadt am Niederrhein mit historischem Ambiente, wo er so ein bisschen noch mitbekam, aber nicht mehr in der Schusslinie war und sich um seinen Garten kümmern konnte. Das, glaube ich, ist auch sehr, sehr weise gewesen, sich rauszuhalten aus diesem ganzen Stress, mit dem er ja im Grunde nichts mehr zu tun hatte, ne? Und der ihm aber Schmerzen bereitet hätte, wenn er da gewesen wäre. Also daran habe ich mich, all das ist mir an meinem Geburtstag in diesem Jahr der Krise gekommen, diese Erinnerung, ne? Und ich erinnere mich auch noch, ich habe ihn besucht, also im Januar 2017, zwei Monate vor seinem 95. Geburtstag. Es war also ein wunderbarer Nachmittag und die Tochter hatte uns Tee und Kuchen hingestellt und wir haben nicht über alte Zeiten gesprochen. Wir haben nicht darüber gesprochen, wie schön das früher alles war und was denn noch kommt. Wir haben über jetzt und hier gesprochen an dem Nachmittag und es war, ist mir unvergesslich. Ich habe also heute noch mit beiden Kindern eben, die über 60 sind, guten Kontakt und es war so schön. Das Einzige, was mir aufgefallen ist hinterher, er hat gesagt, er hat keine Aufgabe mehr. Und dann habe ich gesagt, dann schreiben Sie doch bitte Ihre Erinnerungen. Ich würde die gerne rausbringen für unsere ehemalige Schule. Und dann hat er nur gesagt, das hat er schon seinem Sohn gegeben alles und das darf erst veröffentlicht werden, wenn er gestorben ist. Aber er hatte keine Aufgabe mehr. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache fürs Älterwerden. Dass man also wirklich eine sinnvolle Aufgabe hat, die auch anderen Menschen eben hilft. Also nicht nur für sich selber was machen und ich habe ja jetzt keine Kinder, keine Enkelkinder und so und ich habe halt diesen Verlag gegründet vor nunmehr fast 10 Jahren und denke, damit tue ich ein wenig dafür, dass die Welt etwas besser wird. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da eine Aufgabe hat und nicht dann sagt, ich bin jetzt in Rente und gehe jetzt da in so einen Rentnerverein oder kauft mir ein Motorrad, wie der Udo Jürgens immer gesungen hat und macht Kaffeefahrten, sondern dass man wirklich was Sinnvolles für die Welt tut. Mhm. Und das ist also das, wovon ich glaube, dass man auch diese 100 erreichen kann.
Und wenn du sagst, du hast alte Alben verbrannt, die dir negative Erinnerungen wieder gezeigt hätten, ist das irgendein Ritual, das du oder
nein, was ist das? Nein, es ist nicht, ich habe die auch nicht verbrannt. Ich habe ja in einem Haus gewohnt auf Fehmarn. Ich habe ja meinen Traum erfüllt, im Grunde da 9 Jahre auf Fehmarn zu leben. Also vordergründig war das durch die Krankheit meines Mannes bedingt, dass wir nach Fehmarn gegangen sind. Er ist ja schon vor, also 2014 im Februar gestorben und ich habe dann dieses große Haus da gehabt, habe alle Bücher und alles halt sehr viel Platz gehabt und hatte dann im letzten Jahr plötzlich die Eingebung nach Bamberg zurückzuziehen, wo ich schon vorher auch mit meinem Mann gelebt hatte und musste einfach dieses, was da alles in dem Haus war, ein wenig reduzieren auf den Platz in meiner künftigen Wohnung. Und dann weiß ich, das Allerschwierigste für mich waren halt die Fotos und die ganzen Fotoalben. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Früher machte man ja so Fotoalben.
Absolut, absolut.
Beschriftet die alle. Und ich hatte schon eine von meiner Mutter von ihrer Schulzeit weggeworfen und auch von meinem Mann, also von Sachen, die ich nicht kannte. Aber ich hatte diese ganzen Fotoalben noch und habe gedacht, oh Gott, wo lasse ich die in der neuen Wohnung? Und wusste wirklich nicht. Ich hatte
man könnte sie digitalisieren heutzutage.
Ja, da wäre ich aber heute noch beschäftigt und ich wollte ja dann.
Da kann man Leute für zahlen, die das machen.
Ja, ich habe dann ehrlich gesagt das Buch von der Marie Kondo genommen. Dieses, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Es geht also um Aufräumen und Ausmisten oder so. Und da stand drin, gucken Sie alle Bilder an, aber nehmen Sie nur die mit, die Sie glücklich machen. Und das habe ich getan. Und dann habe ich diese Fotoalben aus Zeiten. Ja, so mit 14, 15 ist man ja nicht so, steht man nicht so in der Blüte des Lebens, sage ich mal, ich jedenfalls nicht. Und die habe ich einfach, ich hatte große Müllsäcke und da sind die reingekommen. Und da gucke ich nicht mehr rein, weil ich habe mir auch überlegt, mein Mann und auch meine Mutter haben nie mehr vor ihrem Tod diese Fotoalben angeschaut, die ich alle angelegt habe von unseren Reisen und. Das war gar nicht wichtig, weil die wichtigen Bilder hat man in sich und die unwichtigen braucht man nicht nochmal anzugucken.
Was waren deine Eltern vom Beruf? Weil du sagst Reisen, das war ja auch nicht unbedingt üblich damals.
Meine Mutter, also mein Vater war Kaufmann, Textilkaufmann und meine Mutter war zunächst mal, heute würde man sagen, Sekretärin und hat dann später eine Ausbildung gemacht. Als ich 10 Jahre war, ist dann Grundschullehrerin geworden. Ah. Da konnte man in Nordrhein-Westfalen war ein großer Lehrermangel und der Kultusminister Miekert, so hieß er damals, hat die sogenannten Miekätzchen ausgebildet. Also die haben dann ein Jahr, so hießen die, meine Mutter war also so eins, ein Jahr lang so einen Lehrgang gemacht.
Keine Miekätzchen, sondern Miekätzchen.
Miekätzchen, okay. Einen Lehrgang gemacht, also abends neben dem Beruf und ist dann Grundschullehrerin geworden. Und das war also ihre große Erfüllung. Und ja, das hat mich auch sehr geprägt. Ne? Also ihre Liebe zu den Kindern und zum Leben und ja, alles eigentlich war also schon sehr wichtig. Mein Vater hatte ich keinen Kontakt mehr, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Es war auch besonders, meine Mutter mit 50 Jahren 1971, als ich 18 war, das war schon etwas Besonderes für diese Generation damals. Ne? Und meine Mutter war sowieso eine ganz besondere Frau halt, die...
Was hast du noch von ihr lernen können? Also wenn du sagen würdest, das wären so die 3, 4 wichtigsten Dinge in meinem Leben, die ich von ihr gelernt habe und lernen durfte?
Also das Erste eben eigentlich, sich niemals abhängig zu machen von einem Mann in Bezug auf Finanzen und auch so nicht, sondern seinen eigenen Weg zu gehen im Leben und dann eben, ja, die höchsten Werte, Liebe und Freiheit zu leben und aber auch, ja, man muss sich alles tun, was andere einem sagen und man soll seinen eigenen Weg gehen und man muss auch dann halt die Kraft haben, das durchzuhalten. Und meine Mutter hat mich immer darin bestärkt, alles meinen eigenen Weg zu gehen und auch die Kraft zu haben, das auch gegen alle die das nicht gut fanden, durchzustehen und zu sagen, ja, das ist mein Weg und was andere dazu sagen, ist eigentlich nicht wichtig. Natürlich war es oft wichtig, aber heute stehe ich also, ist mir vieles, also völlig unwichtig, was andere dazu denken und ich trenne mich halt von Leuten, die auch Negatives in mein Leben reinbringen und schaffe mir halt mein Umfeld und bis jetzt hat es mir nicht geschadet. Ganz im Gegenteil, muss ich sagen. Ne? Und einfach authentisch ein Leben zu leben und den Sinn seines eigenen Lebens zu finden und ja, auch das herauszufinden, was einem im eigenen Leben wichtig ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig und wenn ich mir heute vorstelle, meine Mutter ist schon jetzt 23 Jahre tot, die würde vieles sicher nicht verstehen, wie ich heute lebe, ne? Und dass ich geheiratet habe zum Beispiel mit 48, ne? Und das hätte sie ist also rechtzeitig vorher gestorben, muss man sagen, wenn man das so sagen darf. Aber ich glaube, dass das Leben die Dinge immer gut regelt. Sie hat mit meinem Mann, damals den zukünftigen Mann, nur einmal telefoniert und hat sich dann relativ kurzfristig verabschiedet aus diesem Leben. Und ich bin sicher, sie hat alles von oben mit beobachtet und ist stolz darauf, was also aus mir geworden ist. Und alle Dinge, die jetzt mit Geld zu tun haben und so, ich glaube, das würde meine Mutter also nicht verstehen können heute, ne? Weil das ist eine ganz andere Generation gewesen, die... Meine Mutter ist 1921 geboren. Sie hat also schlimme Krisen erlebt, eben mit 8 Jahren der Weltwirtschaftskrise, also die Entwertung, Währungsreform. Dann ist sie halt mit 18 losgegangen, als der Krieg begann, und hat ihren Vater gesucht. Die haben in Danzig gewohnt und der war also bei den Sozialisten und ist also eingekerkert worden im KZ. Und meine Mutter als junges Mädchen ist losgegangen und hat ihren Vater gesucht und da rausgeholt. Und das war also so stark, also was sie da auch geleistet hat. Und das ist mir alles erst nach ihrem Tod bewusst geworden, ne, was sie also alles da gemacht hat. Und mein Großvater, den ich sehr geliebt habe, aber ist dann gestorben, als ich 6 Jahre alt war, und an Magenkrebs, und hat nie erzählt, was er alles erlebt hat. Ne? Und das habe ich also da zum ersten Mal mitgekriegt, dass das Leben sich halt auswirkt und auch Krankheiten hervorruft. Ne? Und das Stärkste von meiner Mutter fand ich dann aber, sie hat mitten im Krieg eben ihr erstes Kind bekommen, meinen ältesten Bruder Carsten. Der ist 1944 zur Welt gekommen, ist im Januar 45 geflüchtet mit dem über die Ostsee, hat mir immer nur erzählt, sie hat gesehen, wie die Wilhelm Gustloff untergegangen ist. Ich habe aber nie gefragt, wo warst du denn da? Das habe ich erst später halt erfahren, wie das war. Ist über die Ostsee geflohen nach Schleswig-Holstein, wo mein Vater gelebt hat, mitten im tiefsten Winter, hat alles überlebt. Die haben dann ein Häuschen bekommen in Schleswig-Holstein auf dem Lande nahe der Nordsee. Und dann ist dieses Kind 1947 im Juni an Diphtherie gestorben, mit 3 Jahren. Eine Diphtherie, die man nicht erkannt hatte. Und mein Bruder, mein jetzt lebender Bruder, war da gerade Baby. Der ist im April geboren und halt im Juni ist dieser andere Bruder gestorben mit 3 Jahren. Und meine Mutter hat uns das nie merken lassen. Die ist also unglaublich positiv und optimistisch geblieben und hat sich bemüht, meinen Bruder und mich vor allen Dingen auch im positiven Sinne zu erziehen, hat nie erzählt, wie schlimm das alles gewesen ist. Ne? Und also das habe ich mir am Abend nach ihrem Tod vorgestellt, wie das ist, ein 3-jähriges Kind zu verlieren. Das erste, mit dem man so schwere Sachen überstanden hat, wie eine Flucht und alles. Ne? Und das ist das, was ich von meiner Mutter gelernt habe. Diese so schlimme Krisen habe ich nicht erlebt und du auch wahrscheinlich noch nicht, wie sie eben mit diesem Krieg und diesen ganzen Dingen und trotzdem immer positiv zu bleiben. Das ist, also ich habe hier dieses Gedicht. Dann hat das Dasein Zweck und Ziel. Wer Großes will, erreicht auch viel. So endet das. Und schnelles Handeln ist, glaube ich, ganz was Wichtiges. Also gerade in der Krise. Nicht, dass man sich eben als Opfer da fühlt und sich zurückzieht und jammert, sondern dass man wirklich was tut und versucht, sein Leben so zu ändern, dass es also erfolgreich ist. Und ja, dass man dann auch mal daneben liegt, ist klar. Ein schnelles Handeln auch daneben. Dann hat das Dasein Zweck und Ziel. Wer Großes will, erreicht auch viel. Ja, da steht also auch in der Neufassung drin, weil ich habe dann, als die Krise begann, hier ist es ja, von Goethe. Jetzt lese ich das nochmal druckreif vor. Zum Licht empor mit klarem Blick. Ein Vorwärts stets, nie ein Zurück. Ein frohes Schaffen, kühnes Streben und schnelles Handeln auch daneben. Dann hat das Dasein Zweck und Ziel, wer Großes will, erreicht auch viel. Das hat mir meine Mutter also ins Poesiealbum geschrieben, als ich 10 Jahre alt war. Und diesen Spruch habe ich bewahrt in meinem Herzen. Und ich glaube, es ist ein bisschen, dass ich so geworden bin, auch durch das und das, was meine Mutter mir halt gegeben hat.
Ja. Du musst es einfach ein bisschen sickern lassen, weil das ist jetzt nichts, was einfach so vorbeizieht an einem, ja. Spannend, spannend.
Ja.
Dann würde ich eine Frage vorziehen, nämlich tatsächlich die Frage nach den Mentoren in deinem Leben. Deine Mama scheint einer davon zu sein oder eine.
Ja.
Und vermutlich auch Louise Hay.
Ja.
Und da eben auch die Nachfrage, wie viel glaubst du tatsächlich, weil du auch sagst, sich dem Leben hingeben, wie viel glaubst du dann ist tatsächlich in deiner Hand und wie viel passiert sowieso? Also so nach dem Motto Schicksal oder Fügung oder es kommt, weil es an der Zeit ist oder weil die Resonanz, was, das ist ja zwei Weltbilder irgendwo. Die einen sagen, ja, ich kann alles schaffen, wenn ich mich nur richtig anstrenge und so diese da. Und die anderen sagen, gib dich dem Leben hin. Und
ja, ich kann viele Dinge nicht beeinflussen. Dass wir jetzt eine Corona-Krise haben, kann ich nicht beeinflussen zum Beispiel. Was ich beeinflussen kann, ist mein Denken dazu, wie ich das sehe. Ne? Mhm. Und meine Gedanken einfach. Und die sind entscheidend. Das kann uns keiner nehmen. Deswegen habe ich ja auch, ich bin der Louise Hay sehr dankbar für diese Erkenntnis, dass ich mein Leben selber gestalten kann. Ich bin aber auch meinem Mann sehr dankbar. Er war Kriegskind, Jahrgang 37 und war unglaublich optimistisch und immer sehr positiv. Und ich war früher manchmal ein bisschen, ich sag, das kannst du doch nicht so sagen. Ja, im Krieg haben wir das alle viel schlimmer gehabt als ihr jetzt, sagte er immer. Und da wurde ich manchmal auch so ein bisschen ärgerlich. Und heute weiß ich, wie recht er gehabt hat. Das Leben hat immer gute Seiten. Und wir stehen immer auf der Sonnenseite des Lebens. Das ist also meine feste Überzeugung. Ich vertraue dem Leben und ich vertraue vor allen Dingen mir. Und ich weiß, wenn also irgendwas querläuft, dann muss ich also schon darüber nachdenken, meditieren, Affirmationen sprechen und mir vorstellen, wie ich es lieber hätte. Also meine Gedanken.
Wie schaut denn so eine Intervention aus? Geh mit uns wirklich einmal den Prozess durch. Du stehst vor irgendeiner Situation, du kannst auch ein Beispiel nennen, wo du echt sagst, das ist jetzt richtig krass. Und
ja,
dann, also wenn den Weg dahin findet, da raus.
Wenn ich wegen eines Menschen, sage ich mal, in meinem beruflichen Umfeld zum Beispiel, jede Nacht wach werde und nicht wieder einschlafen kann, dann ist das für mich ein Zeichen, da ist nicht irgendwas brach und dann muss ich mir klar darüber werden, was ist.
Wenn es nicht die Freude auf den Menschen ist, das könnte ja auch sein.
Das ja,
ist,
genau. Oh,
das so ein schöner auch. Mensch, so ein toller also, Mensch.
Ja. Aber dann schläft man ja eher gut. Ne? Also wenn ich dann sage, was ärgert mich denn jetzt daran, weil ich habe mir das Ärgern eigentlich abgewöhnt. Ich habe diesen Spruch von der Luisa, hey, heute kann mich keine Person, kein Ort und keine Sache nervös machen oder ärgern. Ich bin im Frieden mit mir und ich entscheide mich, im Frieden zu sein mit mir und meinem Umfeld. Aber man spürt, das kennt jeder, ich ärgere mich plötzlich. Und warum ärgere ich mich jetzt über den? Das begreift man nicht. Und dann ärgert man sich über sich, weil man sich ärgert. Ne? Und dann habe ich also eigentlich was Neues, was ich auch in diesem Buch geschrieben habe. Ich habe mich entschieden, weniger Konflikte zu haben. Und vor allen Dingen habe ich mich entschieden, nicht von anderen Menschen mehr Konflikte in mein Inneres bringen zu lassen, die für mich gar keine Konflikte sind. Und das bedeutet, dass ich einerseits mich trenne, aber ich kann mich nicht von jedem trennen im Leben. Mit manchen muss man halt auch auskommen. Ich habe also gelernt, was mir vor vielen Jahren mal die erste Therapeutin meines Mannes beigebracht hat, so ein unsichtbares Schutzzelt oder sowas
aufzubauen. Das ist spannend. Wie machst du das?
Wo der andere mich eigentlich gar nicht treffen kann. Mhm. Und ich habe also neulich hier mal wieder eine Nacht gesessen und also am frühen Morgen, dann habe ich halt, ich habe sehr viele Notizbücher und schreibe dann auch. Ich bewältige sowas auch schreibend. Und da musste ich mich überwinden, aber ich habe geschrieben, ich schicke dieser negativen Person, die mich nicht schlafen lässt, liebevolle Gedanken und wünsche ihr alles Gute für ihr Leben. Nur ich werde mich halt distanzieren, ich habe mit ihr nichts mehr zu tun, mit dieser Person, aber ich wünsche ihr alles Liebe und Gute auf der Welt. Und dafür muss ich erst 68 werden, um das gelernt zu haben. Das konnte ich früher nicht, ne? Du kennst auch diese Leute, die dann bei Facebook dich dann blockieren und dann nicht mehr angucken und so. Das finde ich absolut lächerlich, ne? Weil alle Menschen bleiben ja auf der Welt, auch wenn ich nicht mehr keinen Kontakt mehr habe. Und ich habe so ein Modell für mich entwickelt, schon vor vielen Jahren, so mit so konzentrischen Kreisen. Machte man früher bei Schulklassen, um so die Gruppenbildung zu sehen, wer ist mit wem befreundet und in welcher Beziehung steht er. Und dieses Modell habe ich für mich selber. Ich stehe also in der Mitte dieser konzentrischen Kreise. Und die, die mir sehr nahe sind, die einen Platz in meinem Herzen haben, sind also sehr in der Nähe. Und wenn ich mit jemandem halt auf Distanz gehe oder die Beziehung abbreche, dann rückt er einfach nach außen. Aber er ist nicht weg. Niemand ist weg im Leben. Auch die, die verstorben sind, sind ja nicht weg. Ne? Und ich lebe auch mit denen, die schon verstorben sind. Also mein Mann vor allen Dingen, meine Mutter, Louise Hay. Ich habe da einen bestimmten Strand auf Fehmarn gehabt, wo wir, Senta und ich, immer geguckt haben nach den Verstorbenen. Heute ist ja Totensonntag, wo wir dieses Interview machen. Da denke ich da auch wieder dran. Und wir haben dann immer den Verstorbenen gewinkt. Und heute habe ich Senta noch erzählt, ja, deine Mama und meine Mama sind jetzt zusammen im Himmel. Und ich glaube da einfach, dass es sowas gibt, wo die sich einfach versammeln und dass wir uns da auch eines Tages wiedersehen. Und ich spreche mit meinem Mann, ich spreche auch mit meiner Mutter und habe eine Zeit lang geglaubt, dass meine Mutter in Form von meinem Hund Senta halt zurückgekommen ist in mein Leben. Weil Senta passt auf, dass ich esse rechtzeitig, dass ich abends nicht am Computer sitze. Da kommt die hier rein und schlägt mir unter die Hand und jetzt reicht es aber. Jetzt komm mal, wir wollen uns das gemütlich machen. Ja, vielleicht ist Senta einfach nur ein ganz normales Lebewesen. Ne? Das also nicht Burnout gefährdet ist oder so, sondern so ein Hund sagt, jetzt habe ich Hunger, jetzt essen wir, jetzt möchte ich mal Pipi und Kaki machen, jetzt müssen wir rausgehen und aber nicht zu viel laufen, weil mir heute mein Fuß wehtut zum Beispiel. Das ist also Senta. Und ist ja auch schon ein älterer Hund. Und bei ihr wird mir das also schmerzlich bewusst, dass wir alle älter werden. Ne? Dass sie ist jetzt 9 und das ist sehr, schon relativ alt für einen Berner Sennenhund. Und ich habe mal gerechnet, das ist so um die 85, glaube ich, also im Menschenalter. Und dann.
Werden die nicht? Okay. Das ja, ist das bei Berner Sennenhunden völlig anders, weil Hunde, sagt man ja, können bis zu 18, 20 werden.
Ja, genau. Und bei großen Hunden heißt es ja, dass sie nicht so alt werden. Also die Lebenserwartung bei Berner Sennenhunden ist zwischen 7 und 8 Jahre, laut Statistik. Und ich habe natürlich den Ehrgeiz, dass Senta älter wird. Und habe dann irgendwann mal, habe ich mal so eine Aufgabe gemacht, so eine Coaching-Aufgabe im Urlaub, was ich die letzten 7 Jahre alles geschafft habe und dann Ziele für die nächsten 7 Jahre aufzuschreiben und tat mich sehr schwer damit, weil das in diesen nächsten 7 Jahren, das ist also vor 2 Jahren gewesen, wäre ich dann 70 geworden und damit habe ich mich total schwer getan, ne, 70 zu werden. Das habe ich dann aber nach einigen Wanderungen da in den Bergen, wo ich immer hinfalle für solche Dinge, aber auch hingekriegt, ja, jetzt inzwischen freue ich mich auf meinen 70. Geburtstag in 2 Jahren, aber schmerzlich war für mich, die Senta war damals 7 Jahre alt und nochmal 7, dann wäre sie 14 und es ist nach allem, was man hört, halt sehr fraglich, ob der Hund das erreichen wird und dann habe ich gesagt, ja, ich will es auf jeden Fall alles dafür tun, dass sie 14 wird. Und an ihrem diesjährigen Geburtstag wurde ein anderer Berner Sennenhund auf Facebook, wo ich in so einer Gruppe bin, gerade 14, und habe ich gesagt, und du schaffst das auch. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man daran glaubt. Und heute habe ich das Alter übrigens auf 15 erhöht. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Ich habe ihr erklärt, du wirst jetzt 15. Doch, also gestern Abend habe ich ihr aus meinem Buch vorgelesen, als Einstimmung auf das Interview heute. Und es ist ganz interessant, der Hund hatte also Schmerzen neulich, konnte nicht gut laufen und ich hatte das auch. Es ist also so ein Phänomen, dass Frauchen und Hund häufig die gleichen Sachen haben. Und sie hat gejammert. Und
er spiegelt da wen, ja? Mhm.
Ja, ja, genau. Also das ist die Frage. Der Rüdiger Dahlke hat es ja in einem Buch beschrieben, dass Hunde den Menschen also auch Leinen abnehmen. Und es war auch dasselbe Gelenk. Bei mir das rechte Kniegelenk, bei ihr das rechte Hinterbeingelenk. Und sie hat gejammert. Und dann habe ich mich zu ihr aufs Sofa gesetzt, habe gesagt, auch Senta, das wird wieder. Und habe ihr was bisschen Schmerzmittel gegeben und habe am nächsten Tag sie eingerieben mit dem Öl, das ich mir aus den Alpen mitgebracht habe, mit Murmelöl und siehe da, die Schmerzen waren weg und bei mir auch. Also schon ganz erstaunlich und ich glaube aber,
dass... Ich dachte, das wäre der Schnaps oder so, weil dann könnte man einen Zug nehmen und dann wieder einschmieren und dann wieder nehmen. So geht der Schmerz dann auch weg, ja. Und irgendwann spürt man immer ab einem bestimmten Pegel.
Ja, also das ist schon interessant, also dass die rennt also wieder wie verrückt und
wunderschön.
Ist halt sehr gerne und ja.
Ja, das mit dem Essen ist so eine Sache, gell? Man sagt ja, das Fasten würde das Leben verlängern, ja? Also die unterkalorischen Geschichten, die leben eher länger, ja?
Das weiß ich nicht. Also ich habe versucht abzunehmen.
Weil die Zellregeneration angeheizt wird und all die Geschichten, die hinten dran hängen. Gerade kürzlich ein Altersforscher, der auch in Harvard geforscht hat, ja, zu Gast gehabt. Und da haben wir relativ umfangreiche Interviews auch dazu gemacht. Empfehle gern. Jungbrunnen heißt eine Jungbrunnenformel. Und das ist einer der Geschichten ist tatsächlich das Fasten. Ja, oder halt zumindest Intervallfasten, dass man sagt, man macht lange Pausen zwischen den Mahlzeiten.
Ja, ja, das habe ich ein halbes Jahr lang versucht. War allerdings in der Wohnung, wo ich bin ja jetzt nochmal umgezogen hier in Bamberg, vor 9 Monaten und fühlte mich in der alten Wohnung nicht wohl, habe da Intervallfasten gemacht, habe gerade heute meine Affirmationen zum Abnehmen, die im Badezimmer hängen, verändert. Habe bis mittags dann nichts gegessen und mir war ständig flau und ich habe sogar noch zugenommen dann, weil ich dann hinterher halt anders gegessen habe. Und jetzt habe ich also zurzeit das Konzept und darüber, ich esse morgens etwas, ein kleines Müsli, mittags koche ich richtig gut und meistens brauche ich dann abends nichts mehr zu essen oder esse noch ein bisschen Obst. Und ich habe also, als mein Mann gestorben war, in den 1,5 Jahren habe ich 20 Kilo abgenommen, in 1,5 Jahren. Nur durch Umstellung der Ernährung, aber nicht durch Fasten. Und ich bin auch da auch äußerlich viel jünger geworden. Und das möchte ich jetzt auch wieder erreichen. Ist etwas schwieriger im fortgeschrittenen Alter.
Das ist auch Autosuggestion, aufpassen.
Ja, auf jeden Fall.
Das, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Autosuggestion, das ist schwieriger im Alter. Warum sollte es im Alter schwieriger sein?
Nein, das Abnehmen ist etwas schwieriger.
Ja, rette das doch nicht ein.
Und ja, das ist auch ein Glaubenssatz, aber ich habe ja so eine Mini-Buchreihe begründet, ich schreibe darüber also auch ein kleines Büchlein jetzt, Abnehmen mit Herz, schnell und wirkungsvoll oder so ähnlich heißt das. Und ich denke mal, wenn mich die Gedanken damit befassen und ich das wirklich will, dann wird es auch klappen. Und das sind also auch gesunde Ernährung, Bewegung sind auf jeden Fall ganz wichtig, auch wenn man
du gesund ist. Du bist ja auch über deine Coach, also eine deiner wichtigen Coaches ist ja tatsächlich deine Center, die Liebe deines Lebens. Ich habe mal so gedacht, du hast ein paar Lieben deines Lebens irgendwie, das ist einmal die Luise, das ist einmal natürlich dein Ehemann, deine Mama haben wir auch schon gehört.
Ja.
Und heute vielleicht die Center. Und dein Verlag, was für dich auch ein Liebesprojekt ist. Ja,
auf jeden Fall.
Da sind wir jetzt bei der Kraft, weil es ist ja, du hast wirklich einiges einstecken dürfen, auch jetzt unternehmerisch, was ich halt immer wieder am Rande mitbekomme. Ja. Und dann ist immer die Frage, warum gehst du den Weg weiter? Was gibt dir da immer wieder die Kraft? Und da jetzt nach den Kraftquellen die Frage. Das ist wahrscheinlich die Bewegung, das ist wahrscheinlich die Ernährung, aber das ist nur ein Bruchteil.
Naja, das ist diese sinnvolle Beschäftigung, von der ich vorhin schon geredet habe, was mir die Kraft gibt eben. Auch jetzt habe ich gelernt, es wäre viel einfacher aufzuhören.
Weil du könntest ja, du kriegst ja, ich behaupte mal, zumindest selber Pension, vielleicht sogar eine Witwenpension, weiß ich nicht. Und dann könntest du sagen, ich lehne mich zurück und...
Ja, also ich leben kann ich nicht von dem Verlag, sage ich ganz deutlich. Und ich ganz im Gegenteil, im Moment stecke ich da sehr viel Geld selber rein, also privates Geld. Und das Wichtige ist aber, dass ich das Gefühl habe, ich tue wirklich was für andere Menschen. Ich habe gestern zum Beispiel ein kleines Büchlein fertiggestellt. Eigentlich arbeite ich Samstag, Sonntag nicht mehr für den Verlag. Aber ich hatte den beiden Autorinnen das versprochen. Es geht, das heißt Podcast Meets Transformation. Und das sind ganz reizende junge Damen. Also die eine ist ganz jung, die andere ein bisschen älter. Und ich habe sie halt auf Facebook entdeckt, weil sie mir das ihr Programm anbieten wollten, wie man einen Podcast macht mit Transformationssatz bei. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe schon einen Podcast, aber wie wäre es, wenn ihr ein kleines Büchlein schreiben würdet in meiner
Mini-Reihe? Schlecht recherchiert, liebe Damen, ja.
Und die sind also ganz glücklich. Und als ich gestern Abend um 9 oder 9:30 ihnen dann noch die Druckfahnen geschickt habe, hat die eine gesagt, boah, ich bin so glücklich, dass ich das mit dir machen darf. Und ob du es glaubst oder nicht, das macht mich auch glücklich. Ne? Und ich weiß, dass dieses Büchlein ganz vielen Menschen helfen wird, also wiederum ihren Weg zu gehen. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, ne? Dass ich... im Grunde diese positiven Gedanken, die ich für mein Leben verinnerlicht habe, nach außen bringen kann und andere Menschen bewegen kann, halt so Büchlein, Minibücher sind ja klein und überschaubar im Moment, aber auch größere Bücher zu schreiben und damit.
Sind das dann so das wie das kleine René Moore Buch oder wie ist das?
Die sind so 11 mal, ich habe hier gerade eins, 11 mal 17 Zentimeter. Hier ist eins von der Sandra Dorn, Autorin aus Bamberg. Das ist also 11 mal 17 Zentimeter groß, 96 Seiten. Dieses hat sogar nur 80 Seiten, also maximal 96 Seiten, ganz dünn. Und die kosten 9,90 Euro. Und ich wollte einfach während der Corona-Zeit was schaffen, was einerseits den Autoren Mut macht und andererseits aber auch den Menschen, die sich ein Büchlein für die Hosentasche kaufen können für 9,90 Euro.
Hast du jetzt irgendeinen Rückgang gemerkt, durch das, dass die Buchläden zu waren, oder hast du dafür mehr online verkauft?
Also wir haben schon zu kämpfen, sage ich mal. Wenn ich die Miracle Morning Bücher nicht gehabt hätte, dann sähe es also ziemlich schlecht aus. Ne? Also die Buchläden, da verkauft man nicht so viel, aber wir haben halt ein paar Renner, die laufen und diese Minibücher sind ja, neues Konzept, da verdiene ich keine Tausende mit manchen verdiene ich gar nichts. Aber es ist so ein Sympathiebeweis auch für den Verlag, ne? Und das merke ich immer wieder, dass die Leute dann kommen und einfach so 4, 5 Sachen bei uns aussuchen im Verlagsshop. Und es ist einfach ein Stückchen Liebe, das ich einfach an die Welt gebe, sag ich mal, mit diesen Mini-Büchern. Und die Liebe wird nicht immer erwidert, wie das halt so ist im Leben. Und dann muss ich auch schon mal sagen, gut, dann können wir dieses nicht machen. Ne? Und so ist es. Aber die Kraft bekomme ich eben durch diesen Zuspruch, wenn ich erlebe, wie die Autoren glücklich sind mit ihrem ersten Buch. Und ich habe also, ich mache ja Autoren-Mentoring auch nur mit wenigen Leuten im Moment oder überhaupt.
Da gibt es auch im Übrigen ein richtig schönes Buch dazu, Bücher mit Herz. Also wir haben ja auch dazu ein Interview geführt, wieder bei Lernen der Zukunft, ja, wenn Sie sich das anschauen wollen. Ich habe sogar ganz kleinen Beitrag leisten dürfen in deinem Buch mit drinnen. Ja.
Also das Buch ist jetzt aus dem Verkehr gezogen, muss ich sagen.
Das ist aus dem Verkehr? Oh, das geht ja gar nicht.
Das ist aus.
Antiquarisch gibt es sicher noch irgendwo so.
Ja, ja, antiquarisch vielleicht noch. Aber ich habe 4 neue in der, also in dieser Reihe und mache die also gar nicht mehr dieses Jahr, was ich erst wollte. Bücher schreiben mit Herz ist sozusagen eine Reihe geworden. Es gibt einmal für deinen Traum vom eigenen Buch. Dann das zweite wird heißen für deinen Erfolg im Business. Das ist also der Ersatz für dieses, wo du deinen Beitrag mit dran hattest. Dann gibt es eins zum Spuren hinterlassen, weil eben sehr, sehr viele ältere Menschen, Ärzte, Professoren und so weiter, würden gerne ihr Lebenswerk an die Welt geben als in Büchern. Und das vierte Buch heißt Schreib das Buch deines Lebens, weil diese Lebensgeschichten sind ja auch etwas, was mich immer verfolgt. Also da gibt es jetzt ganz neue. Und dann mit diesen Mini-Büchern habe ich also auch was. Das mache ich vielleicht noch dieses Jahr. Ich hatte ja neulich, das war der letzte Tag, wo wir Veranstaltungen machen durften hier in Bayern am 24. Oktober, einen Autoren-Workshop. Bücher schreiben mit Herz mit 8 sehr netten und aufstrebenden Autoren, die aber nicht ein Buch für ihr Business brauchten, sondern einfach nur aus Freude am Buch. Und da werde ich also ein neues Programm auch machen und auch das Büchlein schreiben. Ich werde also so ein Minibuch schreiben. Das heißt, schreib dein erstes kleines Erfolgsbuch. Und da wird also die Anleitung drin sein, wie man ein Buch schreibt. Also dieses, so schreiben Sie Ihr Buch von früher halt, in dieser kleinen Form und dann auch eine vorbildliche Gliederung, dass man also das Büchlein in die Hand nehmen kann, lesen, wie man ein Buch schreibt und auch gucken kann, wie das aussieht. Und dazu habe ich einen Online-Kurs konzipiert, der dann im nächsten Jahr anlaufen wird. Das ist also so mein Plan für die neue Zeit. Und weil dieses Autoren-Mentoring, das ich mache, ist sehr, sehr intensiv. Ich arbeite teilweise 1,5 Jahre mit einer Person und da kann ich nicht mehr als 3 oder 4 überhaupt betreuen. Und es haben auch in der heutigen Zeit nicht so viele das Geld dafür, das zu bezahlen, muss man auch sagen. Ne? Und ich suche einfach nach einer Lösung, wo man auch den, sag ich mal, die nicht so viel Geld haben, den im kleineren Bereich, trotzdem also helfen kann, ihr gute Bücher zu schreiben.
Und das ist eher eine Frage der Zielgruppe. Also ich kenne eine Menge an jungen oder älteren Herren oder Damen, die das sich locker leisten können. Also ich kenne deine Preise jetzt nicht, wenn du 300.000 Euro nimmst für 2 Jahre Coaching. Aber ich sage jetzt für Vorträge. Also wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass wenn das die richtigen Leute mitkriegen, wozu ja dieses Interview unter anderem auch beitragen könnte. Genau. Weil das ist ja einer der Gründe. Ich habe immer gesagt, schau, die Beate ist so großartig als Autorin, als Mensch, wie ich dich kenne. Wir haben uns ja schon ein paar Mal auch persönlich getroffen. Und einfach, was du auch an Werten vermittelst. Und warum hat Luise, hey, ich meine, das sei ja von Herzen vergönnt, die hat mega viel aufgebaut. Warum ist dein Verlag noch nicht einmal bei 3% von dem sozusagen? Ja?
Ja, weil wir ja noch nicht so alt sind wie der Verlag von der Luise. Hey, wir werden das jetzt 10 Jahre alt.
Das wird, also wenn du dann 95, wie alt ist sie geworden? 90 und über 90?
Ja? Nicht ganz 91 geworden. Und der Verlag ist, sie hat ihn mit 58 gegründet, so wie ich war dann auch. Und als ich das entdeckte, war der Verlag schon 30 Jahre alt. Ne? Also 30 Jahre ist schon was anderes als 10. Ne? Und ja, ich habe also nicht aufgegeben den Gedanken. Ich habe mir dann gesagt, gestern Abend habe ich mir meine Ziele überlegt. Das war das, glaube ich. Ich habe so.
Hast du, darf ich ganz kurz, ja. Die Ziele ist nämlich sehr wichtig. Und da jetzt eben im Zusammenhang, hast du dir schon einmal überlegt, einfach diesen Reed Hoffmann, wie heißt der Reed irgendwie, also den Chef von Hay House einmal anzutelefonieren oder anzufragen und die Geschichte zu erzählen? Und nee, vielleicht hätte gemacht. Der die eine oder andere, jetzt vielleicht entwickeln wir sowas wie bei Miracle Morning, gerade erst live im Gespräch. Ja. Na, tatsächlich, ihm das zu erzählen, und ich kann mir vorstellen, dass ihn das im Herzen berührt und dass er vielleicht die eine oder andere entweder Hinweis hat, Marketing hat oder vielleicht auch Lizenzen geben könnte, weil die haben ja unglaublich tolle Autorinnen auch.
Ja, klar.
Ja, ja. Als das ist eine gute Reed Idee. Irgendwie heißt er. Also Reed ist der Vorname. Ich kriege von ihm regelmäßig E-Mails. Aber der hat ja wirklich Hunderttausende, wenn nicht Millionen auf seiner Newsletterliste. Und wenn der so zwei, dreimal oder einmal darauf hinweisen würde, dass es da in Deutschland eine gibt, die der Louise Hay und so.
Ja, die Idee hatte ich schon mal. Also es gibt ja auch eine Tochter von der Louise Hay, die zu kontaktieren und so. Aber wie gesagt, die 10 Jahre, das ist schon hart. Und jetzt in der Zeit im Moment habe ich dann auch wieder gedacht, es wäre alles viel einfacher, wenn ich das nicht mehr machte. Aber also reich werde ich davon so. Ich werde schon reich, aber nicht jetzt auf dem Konto. Und
naja, wenn das klappen täte mit dem Hay-Verlag, dann schon.
Ja, ich habe also gestern Abend, genau, da habe ich so eine Liste meiner Ziele aufgeschrieben. Ich habe so einen Workshop mitgemacht und Ziele aufgeschrieben. Da war das auch, wo ich gesagt habe, Senta muss jetzt 15 werden. Und habe gesagt, erstmal das 10. Jubiläum, das ist ja jetzt in 3 Monaten. Wie wird es denn, wenn ich das 20. habe? Man muss ja das Undenkbare auch denken. Also vor 2 Jahren konnte ich mir noch nicht vorstellen, wie es ist, wenn ich mal 70 bin. Da freue ich mich jetzt drauf, weil ich bin richtig gespannt, wie das sein wird, wenn ich 70 bin. Ne? Weil ich habe ja erfahren, ich bin auch jetzt nicht mehr so, wie ich letztes Jahr war. Wir verändern uns ja ständig. Und das ist natürlich schon spannend, wie das denn ist, wenn ich mal 78 bin und der Verlag eben dann 20 Jahre alt wird. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe also sehr gute Unterstützung jetzt von der Conny, meiner Assistentin, die mir auch während der Krisenzeit sozusagen zugeflogen ist als Mary Poppins für Bücher. Und sie liebt die Senta mindestens so wie ich, aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und ist also eine perfekte Unterstützung. Und das gibt mir natürlich auch sehr viel Auftrieb, ne? Dass ich also da auch dann jemanden habe, der mit dem ich mich beraten kann. Und weil du vorhin nach meinen Mentoren gefragt hast, ich habe ja die Dr. René Moore als Mentorin und habe mich aber jetzt so ein bisschen, bin eigentlich so ein bisschen selbstständig geworden inzwischen und kann auch vieles selber entscheiden. Und ich habe sehr viel von ihr gelernt im geschäftlichen Denken, aber vieles, was ich jetzt an Problemen habe, das können wir nur hier noch lösen. Das kann ich nicht mit einem Coach oder Mentor noch lösen, ne? Weil es ist halt sehr viel im Alltag zu machen und halt im Umgang auch mit den Leuten. Ich habe auch gelernt, mich selbst zu mögen. Das habe ich von Louise Hay auch, mich zu lieben und zu mögen, weil ich habe mich immer so ein bisschen nicht gut gefühlt, wenn ich dann zu jemand gesagt habe, dein Buch kann nicht in meinem Verlag erscheinen oder wir trennen uns von dir und deinem Buch. Das habe ich mich immer sehr schlecht gefühlt und habe jetzt gelernt, ich kann das machen, aber mich trotzdem noch mögen. Ne? Und es ist ja...
Wie hast du das hinbekommen?
Ich habe eine Regel aufgestellt. Ich habe gesagt, ich habe eigentlich in irgendeinem Buch gelesen von einer Lehrerin, die so ein bisschen unglücklich war. Und die hat dann mit ihrer Schule, mit den Kindern und so, die hat dann gesagt, also ich bin hier die Lehrerin. Ich bestimme. Ich stelle die Regeln auf. Und die Kinder müssen sich nach meinen Regeln richten, denn ich will nur das Allerbeste für sie. Und das habe ich auf meinen Verlag übertragen. Ich habe gesagt, es ist mein Verlag. Ich habe den gegründet. Ich finanziere den alleine. Ich bestimme die Regeln. Wer bei mir veröffentlichen möchte, muss sich nach meinen Regeln richten. Denn ich will den Erfolg für diesen Autor und sein Buch. Und damit, da arbeite ich jetzt im Moment dran, dass ich mich da so richtig gut mitfühle. Und nicht Bücher veröffentliche, weil ich denke, das kannst du dem nicht antun. Aber im Grunde ist es schon von vornherein ein Flop. Und das, glaube ich, das lernt man von Amazon, wenn ich das mal erwähnen darf. Amazon ist also knallhart seit der Krise, war immer schon knallhart, aber jetzt noch viel härter. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber bei uns ist es so, wir haben hier überall Standorte von Amazon, Lager. Und wir haben früher immer jeden Montag ein großes Paket nach Leipzig geschickt. Und seit einigen Wochen oder jetzt inzwischen schon Monate kriegen wir jeden Tag Bestellungen, 8, 9 Bestellungen an ganz verschiedene Lager für dasselbe Buch, aber hier mal 2, da mal 2. Und die lassen also eiskalt die kleinen Händler, also wir sind ein kleiner Händler natürlich im Vergleich zu Amazon, die Bücher in einzelnen Päckchen, Paketen für viel Geld mit viel Arbeit an ihre ganzen Lager schicken, damit sie da die Bücher also haben, wo sie die brauchen. Wenn du also jetzt in Innsbruck ein Buch bestellst bei Amazon, dann muss ich wahrscheinlich auch noch nach Innsbruck liefern. Ne? Und am gleichen Tag kann es mir passieren, dass ich dasselbe Buch zurückbekomme aus Leipzig, weil sie es da noch zu viele auf Lager haben. Also sie sind knallhart, die gehen nach dem Verkauf. Was verkauft wird, bleibt. Was nicht verkauft wird, kommt weg. Und das lerne ich eben seit mehreren Jahren. Also neben René Moore ist auch ihr Ehemann, der Professor Lothar Seibert natürlich, mein
ganz lieber Berater. Hatte ich gerade vor kurzem die große Ehre, mit ihm gleich zwei Interviews zu führen. Wunderbarer Schön. Mann auch. Ja. Mhm.
Ja, also ist wirklich ein großer Freund von mir auch. Und er hat mir fast 3 Jahren den Rat gegeben, sagt er, Beate, also stand er so vor mir mit 2 Stiften, wer loslässt, hat 2 Hände frei. Und hat mir Mut gemacht, all die Bücher, die alle auf Halde lagen, einfach abzuservieren, den Autoren anzubieten und so. Und das hat mir so gut getan. Und
ihn einmal, wenn du sagst, befreundet, ihn einmal zu überzeugen, so 2, 3, 4 kleine Büchlein bei dir rauszugeben?
Also wir geben jetzt, es kommt jetzt ein Minibuch von René raus. Und Lothar Seibert berät immer sehr viel und schreibt auch relativ viele Geleitworte. Und das weiß ich noch nicht. Also das warten wir erstmal.
Wäre nämlich schön, weil ich könnte mir vorstellen, zum gelassen älter werden, hätte er auch einiges zu sagen.
Ja.
Beispielsweise.
Mit Sicherheit. Ne? Das lassen wir erstmal.
So ein kleines 90-Seiten-Buch oder so?
Ja, das lassen wir erstmal.
Also, lieber Lothar, solltest du das jetzt gerade zufällig sehen, ist nur so ein kleiner Hinweis. Die Beate hat einen richtig tollen Verlag.
Ja, lieber Andreas, ich glaube, wir müssen jetzt mal langsam zum Ende kommen.
Wir kommen in Richtung Ende und da möchte ich jetzt noch eine kurze und eine noch kürzere Frage. Nämlich, wir haben gesprochen von Spuren hinterlassen. Was sind die Spuren, die du gerne hinterlassen möchtest? Du hast jetzt locker noch 30, 40 Jahre Zeit, sagen wir mal mindestens. Wie viel hast du gesagt? Von wegen Feiern und so, ja? Aber von dem jetzt einmal weg. Was sind die Spuren, die du jetzt noch setzen möchtest, dann da bleiben?
Sind im Grunde die Bücher. Ne? Also ich habe ja 2 Schwerpunkte, aber diese Schreibratgeber, wo ich jetzt eine ganze neue Serie ja auch wieder plane, also rausbringe, die sind schon fast fertig und womit ich also Tausende von Menschen anrege, Bücher zu schreiben. Mein erster Schreibratgeber hieß ja Der Traum vom eigenen Buch und da habe ich einfach großes Glück gehabt, so einen tollen Titel zu finden. Da habe ich so viele Briefe bekommen und Anfragen und so viele Menschen haben ihre Bücher geschrieben mit der Anleitung und da stand eigentlich für mich heute aus der heutigen Sicht gar nicht so viel drin. Ne? Es war eine starke Motivation, allen Menschen zu sagen, auch du kannst ein Buch schreiben. Ne? Und es muss kein Bestseller werden. Wichtig ist, dass die Gedanken der Menschen in die Welt kommen. Das ist das eine. Das zweite ist einfach, sind diese Ratgeber, diese Lebenskunstbücher, also Leben ist mehr, auch in Krisen. Dann hatte ich eben letztes Jahr vom Zauber des Neubeginns, davor gesund und glücklich leben. Und letztes Jahr noch rausgegeben, traurig war ich schon lange. Da ging es um Trauerbewältigung nach dem Tod meines Mannes. Und damit möchte ich den Menschen einfach Mut machen und Optimismus vermitteln. Und das ist mein eigentlicher Lebenssinn, zu sagen, ja, das Allergrößte, das Allerschönste, was ich hatte, das Allerliebste ist nicht mehr da. Mein Mann ist gestorben, aber ich kann trotzdem wieder zu Glück finden. Und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das mache ich halt über meine Bücher und ich weiß, das Universum nimmt das auf. Und es geht weiter. Und das sind eigentlich die Spuren, die man hinterlässt. Denn Louise Hay ist zwar tot, seit 2017, das habe ich dann auch am Strand da in Fehmarnsund erfahren, wo ich halt immer sowieso nach drüben geguckt habe früher. Und aber sie ist existent, sie ist da, durch ihre Bücher, durch ihre Gedanken. Und das ist so toll. Ne? Und das ist das, was ich erreichen möchte. Und ich erinnere mich an meine ganz frühe Zeit, ich war ja Musiklehrerin am Gymnasium und hatte Chor und Orchester und habe 2 Schallplatten mit Schülern gemacht damals. Eine zur Verabschiedung dieses unglaublich tollen Schulleiters. Das haben wir dann heimlich am Wochenende in der Schule aufgenommen und war eine sehr schöne Schallplatte und die habe ich natürlich auch noch. Und die Kollegen im Lehrerzimmer sagten, du hast es gut. Wenn du mal pensioniert bist, kannst du immer diese Schallplatte auflegen und angucken und sagen, das habe ich mal gemacht mit meinen Schülern. Wir haben nichts mehr, sagten die. Ne? Und das ist einfach das Tolle. Ne? Ich habe in meinem ersten Beruf als Musiklehrerin vor allen Dingen vielen, vielen Kindern und Jugendlichen die Freude an der Musik beigebracht. Und die also heute, wo viele halt schon auch erwachsene Kinder haben, weiterwirkt. Ich habe auch, war auch Mathematiklehrerin, leider nur im bescheidenen Umfang, habe vielen jungen Leuten die Angst vor der Mathematik genommen und die Freude daran auch vermitteln können. Ist auch was Schönes. Und ja, und heute halt über die Bücher, dass Gedanken weitergetragen werden in die Welt und die Welt ein wenig verändern. Das ist eigentlich das, was ich bewirken möchte. Und deswegen, um das mit dem Geschäftlichen anzusprechen, ich habe eine Kundin, die ist Steuerberaterin, die hat mir gesagt, sie macht eine GmbH aus meinem Verlag. Das hatte ich eigentlich auch vor zum 10-jährigen Jubiläum, weil sie sagt, dann bleibt das, dann kannst du den Verlag verkaufen und der bleibt dann auf ewig. Und ich habe jetzt im Moment Abstand genommen von diesem GmbH-Gedanken auf Anraten von vielen anderen Leuten. Und ich denke, der Verlag wird auch so überleben, wenn es Menschen gibt, die ihn weitertragen. Und davon gehe ich aus. Da bin ich sehr zuversichtlich.
Weil es bei mir ja um gelingendes Leben geht, die Frage, was ist denn tatsächlich die Fähigkeit, wo du sagst, die jeder praktisch lernen sollte, die wir eigentlich in der Schule schon hätten lernen müssen, um ein gelingendes Leben hinzukriegen?
Ja, eigentlich gelingendes Leben, eigentlich in jedem, ja, in jeder Herausforderung des Lebens das Gute zu sehen. Ne? Auch in jedem Menschen, der uns begegnet, das Gute zu sehen, auch wenn er uns Ärger macht oder uns schadet. Aber jeder ist ja ein Lehrmeister für uns und wir entwickeln uns immer weiter. Und ich denke mal, es ist ganz wichtig, dass man sagt, jeder Tag, den ich lebe, ist also ein guter Tag. Ich freue mich über jeden wunderbaren Tag, den ich erlebe. Und wenn ich mal 80 bin, kann ich mich über die 79 Jahre freuen, die ich vorher gelebt habe. So weit bin ich ja jetzt noch nicht. Ich bin jetzt 68 und freue mich einfach über jedes Jahr, jeden Tag, den ich erlebt habe. Und bin aber auch bestrebt, immer weiter voranzukommen, immer mehr dazu zu lernen. Jeden Tag lerne ich dazu, wie heute wieder. Ich habe meinen Podcast einfach abgegeben an dich und es macht mir überhaupt nichts aus, dass ich jetzt nicht die Moderation habe, sondern du. Ich habe mich also einfach abhängig gemacht von dir, aber ich fühle mich gar nicht abhängig, weil es ist einfach ja ganz toll, dass es jüngere Leute gibt, die einem dann auch vieles abnehmen können. Ich suche schon wieder einen Spruch von Goethe, muss ich sagen. Weil der hat gesagt, zum 80 werden, soll ich denn 80 werden, um ständig dasselbe zu denken? Es ist wichtig, jeden Tag was Neues zu lernen und was Neues zu denken. Das ist auch in meinem Buch hier von dem Goethe halt so ein tolles Zitat. Ich kann mir diese Zitate immer nicht merken, weil die sind alle auf meinem Computer gespeichert. Und
wollte gerade sagen, E-Book. Wobei mir fällt jetzt auch Paul Gauguin, die große Herausforderung des Lebens liegt darin, die Grenzen in dir selbst zu überwinden und so weit zu gehen, wie du dir niemals hättest träumen lassen.
Genau.
Doch ein schöner Abschied für heute, oder?
Ja. Das ist also, weil statt lange Jahre auf meiner Homepage als mein Motto und immer die Grenzen erweitern und ja, genau. Jede Grenze, die wir sehen, ist nur in unserem eigenen Kopf und diese Grenzen können wir beseitigen. Also das habe ich gemerkt. Ich bin ja im letzten Jahr zweimal umgezogen. Ich hatte meinen Traum, auf Fehmarn zu leben. Und mit einmal habe ich das Gefühl gehabt, ich gehe wieder nach Bamberg zurück, habe das Haus verkauft. Aber alle gesagt, das kannst du doch noch gar nicht. Ich hatte auch gesagt, ich muss es erst abbezahlen, dann kann ich es verkaufen. Das wäre in 10 Jahren gewesen, bis mir jemand sagte, du kannst es doch jetzt verkaufen. Und dann habe ich das getan. Ich habe mich hier nicht wohlgefühlt in der Wohnung, wo ich war. Ich habe eine neue gesucht, habe eine Traumwohnung. Ich bin also wunderbar angekommen. Und die Grenzen, die setzen wir uns wirklich immer nur selbst. Ne? Und
Seite 154, habt ihr das Goethe-Zitat gefunden.
Ja, genau. Bin ich darum 80 Jahre alt geworden, dass ich immer dasselbe denken soll. Ich strebe vielmehr täglich etwas anderes, Neues zu denken, um nicht langweilig zu werden. Man muss sich immerfort verändern, erneuern, verjüngen.
In diesem Sinne, liebe Beate Vosbach, ich bedanke mich herzlich, dass ich deinen Podcast übernehmen, dass du mich zum Captain kurzfristig gemacht hast. Und als Bonus möchte ich jetzt dir noch die Möglichkeit geben, weil du angekündigt hast, dass du eine Online-Lesung starten möchtest, das noch kurz anzuteasern.
Ja, ich habe die Online-Lesung noch nicht veröffentlicht, aber ich habe vor, in der Adventszeit so eine Art Adventskalender zu machen mit all den Interviews aus unserem Podcast, mit vielen Autoren aus meinem Verlag. Eine Autorin, die Sandra, von der ich das Buch eben gezeigt habe, hat neulich eine Online-Lesung gemacht draußen. Die kann ich auch, bringe ich auch, und ich werde auch eine machen aus meinem Buch. Und es wird dann also auch in diesem Adventskalender erscheinen. Also geht dann über meine Homepage beateforsbach.de, und da wird es also jeden Tag etwas Neues geben, was man eben dann auch anhören und vor allen Dingen ansehen kann auch.
Das wunderbar. Ist mein Bonus. Freut mich sehr. Ich werde sicherlich auch mit dabei sein, das gerne auch mit jeden Tag oder zumindest ein paar Mal mir auch Live-Lesungen dann anschauen. Ja. Ja. Mein Name ist Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Bei mir finden Sie auch einiges zu lieben Beate. Also auch über ihre Bücher habe ich geschrieben und mit ihr durfte ich mehrfach reden. Und es ist meine große Freude und Ehre heute gewesen, liebe Beate. Bis zum nächsten Mal an deine Center. Alles Liebe auch, und ich wünsche dir und euch einen wunderherrlichen weiteren Tag und auch Ihnen zu Hause mindestens dasselbe. Genießen Sie Ihr Leben, denn möglicherweise ist es endlich.
Ja, und ich sage auch nochmal Dankeschön, lieber Andreas. Schade, dass wir uns im Moment nicht persönlich treffen können wegen diesem Lockdown, aber es ist ja wunderbar, dass wir jetzt hier zusammen sind und eigentlich näher, als wenn wir da in Innsbruck irgendwo essen gehen würden, denke ich mal, aber dazu wird es auch wieder kommen. Da bin ich ganz sicher, dass wir dazu kommen und dass die Senta auch wieder dabei sein wird. Ich sage einfach Dankeschön und ja, auf eine schöne Fortsetzung. Und euch und Ihnen auch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!